finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Und ich habe einen neuen Gast hier und wieder bei uns im Videozimmer. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Herzlich willkommen, Birkan. Ganz klasse, dass du dir die Zeit nimmst. Ist nicht selbstverständlich. Und Thema heute ist, und das wirklich für die meisten Unternehmen sehr, sehr interessant, Forschung und Innovation. Und natürlich das Thema Förderung, da bist du der Experte und da wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten. Und sag doch mal, wer du bist, wo du herkommst und was dich auch so antreibt.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich echt riesig gefreut, vor allem, weil ich mit Videos noch keine Erfahrung gemacht habe.
Nee, auch nicht. Nein, das klingt jetzt, also ist Spaß beiseite, aber wir machen es ja auch erst seit Kurzem. Ist sicherlich alles nicht professionell, aber ich finde das Medium in Kombination mit so einem Podcast super. Und wir lernen uns heute hier kennen und das ist, finde ich, klasse, dass man das über diesen Weg auch mal machen kann. Ne?
Genau, also es ist schon spannend und genau das hat mich jetzt gereizt, auch wirklich zu kommen. Und ich freue mich riesig drauf, was auch daraus wird.
Wir versuchen das Beste natürlich. Ne?
Genau. Und ja, also ich bin zurzeit Forschungsreferent beim Projektträger DLR. Mhm. Da werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Aber ein bisschen Kontext, woher ich komme, was mich antreibt, ist, ich bin im Ruhrgebiet geboren. Meine Eltern sind eingewandert aus der Türkei, wurden früher liebevoll Gastarbeiter genannt. Das heißt, ich bin Arbeiterkind mit Migrationshintergrund. Und ich bin in einer Stadt geboren, die wirklich ausschließlich aus Bergbau und Stahl bestand. Mhm. Das war so die Industrie, die diese Stadt ausgemacht hat. Und von daher war mein erster Arbeitgeber auch der Bergbau. Ganz klassisch bei uns in der Gegend. Da habe ich meine Ausbildung als Elektriker absolviert und war auch insgesamt ein Jahr unter Tage. Unter Tage ist wahrscheinlich ein Fachbegriff. Das heißt, ich war im Einsatz 1100 Meter unter der Erde. Ein halbes Jahr während der Ausbildung und ein halbes Jahr bis zum Studium. Ist eine ganz andere Welt.
Kann ich mir vorstellen. Also, man kann sich das ja tatsächlich nur vorstellen, aber kann man das so ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt? Wenn man, ist das für Leute, die Platzangst haben, ist das wahrscheinlich nichts, oder?
Für Leute, die generell Angst haben. Ja. Also das ist noch nicht mal die Platzangst. Ja. Man fällt fast mit Fallgeschwindigkeit den Aufzug runter. Ist ziemlich beengt und man kriegt auch den Druck untersteht wie beim Flugzeug mit.
Okay, das spürt man dann auch wirklich.
Ja. Das spürt man dann auch wirklich. Und ja, es ist natürlich, man muss viele Gefahren ausblenden, weil man kriegt auch vorher Unterweisungen, was alles so unter Tage passieren kann.
Ja, es ist ja, also für mich ist ja auch ein Job, oder war ja damals wahrscheinlich auch ein Job, wo auch viel passiert ist.
Genau. Ja. Genau, also auch bei uns in der Zeit, da ist auch einer gestorben, bevor wir da unter Tage gekommen sind. Und das Schwierigste war wirklich diese Ängste erstmal auszublenden, weil so ein Arzteinsatz, der dauert eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis er vor Ort ist. Ja. Das heißt, wir haben in Kursen gelernt, dass man sich abwechseln soll bei der ersten Hilfe.
Und auch Ruhe zu bewahren, ne? Weil man ja weiß, da kommt jetzt keiner in fünf Minuten um die Ecke und kann helfen, sondern das ist ein Prozess, der dauert ein wenig.
Genau.
Kann ich mir vorstellen. Also man lernt da sicherlich fürs Leben.
Ja, es gab einen Spruch von meinem Ausbildungsleiter, der hat gesagt, wer einmal im Bergbau war, alles andere kommt einem vor wie eine Schokoladenfabrik. Und das war wirklich so. Ich habe als Student auch bei Kraftwerken gejobbt und es war alles sehr moderat, sehr angenehm.
Okay.
Im Gegensatz.
Also weiß man das auch im Nachgang auch zu schätzen, oder? Dass da jetzt definitiv alles so danach gekommen ist, ne?
Genau. Ja, okay. Also da war wirklich sehr prägsam. Was mich aber geprägt hat im Rückblick, erkennt man das auch viel besser. Und waren zwei Punkte. Das erste, da waren natürlich sehr viele Mitarbeiter, die aus der Türkei eingewandert sind, aus der ersten Generation, in dem Alter von meinen Eltern. Und die haben immer sehr oft Ja, Chef und Nein, Chef gesagt und alles klar, Chef, und wir machen das, Chef, und haben wirklich jeden Chef genannt. Das hat mich als Jugendlicher total geprägt und ich dachte mir so, das will ich nicht. Ich möchte nicht jeden Chef nennen und will mehr Verantwortung übernehmen.
Wahrscheinlich war auch damals so ein bisschen die Hierarchie auch etwas anders, ne? Also auch wie man miteinander umgegangen ist. Also es ist ja flacher geworden. Also man, ich will nicht sagen, also doch, zum Teil ist es ja schon, wir haben ja auch jetzt ganz junge Leute hier.
Ja.
Man duzt sich, man geht ganz locker miteinander um, und ich komme auch vom Stahlhahn, also da war schon ein rauer Ton. Also wenn der Chef da mit seiner Zigarre durchs Büro gerannt ist und der hat irgendwas gesehen, dann hat er auch einfach mal geschrien über die ganze Abteilung und dann war auch immer Stillstand.
Ja, im Bergbau war es nochmal eine ganz andere Nummer. Aber mir ist später erst eingefallen, dass es auch einen anderen Grund gab. Und zwar Sprachbarrieren. Also es gab keine Integrationskurse oder Sprachkurse für diese Generation. Und die haben sich einfach Diskussionen, die über 2-3 Sätze gehen, damit gespart. Das war eigentlich der Grund. Weil ich habe auch öfter miterlebt, wie sie sagen, ja, Chef, machen wir, Chef. Und danach kam die türkische Diskussion, was will er denn jetzt überhaupt von uns? Und haben das erst im Nachhinein geklärt.
Aber wahrscheinlich, weil man sich nicht getraut hat, ne?
Genau.
Das kommt ja auch nochmal dazu.
Genau. Das ist aber trotzdem sehr prägsam für mich gewesen. Ich wollte unbedingt Verantwortung übernehmen, wollte mitgestalten und nicht nur Befehle entgegennehmen und dann die Arbeit erledigen. Das war so der erste Antrieb, sozialer Aufstieg, ganz klassisch für ein Arbeiterkind, da eine gewisse Position zu erreichen. Das war natürlich mit Studium möglich. Das zweite war aber auch die Branche an sich, wo ich eingestiegen bin. Also ich war im Ruhrgebiet, 90er Jahre, da ging es um Strukturwandel, sehr früh.
Den haben wir ja irgendwie gefühlt jetzt auch, ne? Nur noch einen Schritt weiter, ne?
Also wir waren, glaube ich, auch gefühlt die Ersten in Deutschland, die so sehr davon betroffen waren, sich jetzt umzuorientieren, umzustrukturieren. Die Fragen, wie die Städte überleben werden, war ein ganz großes Thema. Es ging da noch darum, von einer Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft zu werden. Und der Bergbau war halt eine Branche, die nicht nur vom Aussterben bedroht war, sondern das war schon eine beschlossene Sache.
Ja.
Schon zu meiner Zeit. Und das hat mich natürlich auch geprägt. Ich kam mir vor wie ein Teil der Vergangenheit und wollte, wenn ich mich schon neu orientiere, da will ich Zukunft mitgestalten. Das hat mich mehr geprägt, als ich am Anfang dachte.
Ist aber auch da nicht selbstverständlich, weil viele verfallen ja vielleicht in so eine Angstsituation. Was passiert da? Ich habe da keinen Einfluss drauf, schimpfen da vielleicht auf die Politik, aber du bist ja dann wirklich proaktiv und hast ja deinen neuen Weg auch einfach gesucht. Aber wo hast du dir die Impulse geholt? Oder? Also insbesondere, wir kommen ja nochmal nachher, wo du jetzt bist. Das ist ja auch nicht so nachvollziehbar im ersten Schritt, ne? Also diese einzelnen Transformationswege da auch zu machen.
Ja, es ist natürlich schwierig, das zu analysieren, auch für sich selber. Da kommt man sich manchmal vor wie auf dem Sofa. Ich habe einfach erstmal gefühlt gemacht und immer den nächsten Schritt gesucht. Natürlich war mein Weg auch nicht sehr geradlinig. Ja. Das heißt, ich habe mich vieles auch selbst lernen. Dazu gehörte zum Beispiel auch, dass ich mich nicht zu sehr von den jetzigen oder momentanen Einflüssen, Gegebenheiten beeinflussen lassen soll. Also früher war das so, dass die Industrie halt sehr gelitten hat, dass ich erstmal Richtung Architektur gehen wollte, dann aber ich später wieder gewechselt habe, verschiedene Sachen ausprobiert habe. Und ich kannte auch keinen Studenten, also bei uns in der Stadt gab es keine Uni. Ich wusste nicht mehr, was mich erwartet. Aber da gab es sehr viele Schritte, die ich da einfach durch den Selbstversuch lernen musste, Prioritäten zu setzen, nicht zu viel zu arbeiten in dem Studium, weil es dann doch nicht funktioniert und. Also da gab es sehr viele Zwischenschritte, auf die man gar nicht eingehen kann, so bei so einem Podcast. Aber was mich halt sehr beeinflusst hat, ist natürlich mein Vater. und die Lebensgeschichte von meinem Vater. Also wenn ich da jetzt, werde ich sehr emotional. Aber mein Vater hat halt nicht die Möglichkeit gehabt, überhaupt zur Schule zu gehen.
Ja, und euch dann hier die Möglichkeit auch dann mal anzubieten, ne? Oder der, genau. Das ist ja, ja, dann, also ich sehe das ja ähnlich, weil mein Vater ist auch Handwerker gewesen, und der kann mit, oder konnte mit meinen Sachen gar nichts anfangen, ne? Und man musste sich auch alles erarbeiten. Also ich finde viele Parallelen, also auch, ja. Bin der Erste, der studiert hat bei uns, aber auch mit Umwegen. Und deswegen kann ich das gut nachfühlen, was das für ein Weg dann auch war. Ne?
Ja, bei uns waren es schon so ganz kleine Unterschiede. Es ist jetzt schwer vorstellbar. Ja. Also ich habe in einer Gegend gewohnt, wo 3 Moscheen auf der Straße waren. Mhm. Also sehr eine Bergbausiedlung, eine ganz wirklich reine Bergbausiedlung. Und ich war der Einzige, der halt nicht zur Hauptschule gegangen ist, sondern zur Realschule, weil mein Vater sehr darauf gepocht hat, dass ich da eine gewisse Schulbildung bekomme. Und dass er so hinter mir stand und so den anderen Weg gegangen ist, obwohl er selber nie zur Schule gegangen ist, war schon beeindruckend. Und den Mut, den er hatte, in ein anderes Land zu gehen, ohne Sprache zu arbeiten.
Ja, und dann trotzdem für die Familie alles zu schaffen, ne? Und genau. Das muss man ja aber einfach mal sehen in der damaligen Zeit. Wirklich, da springt man ja wirklich ins kalte Wasser. Man weiß nicht, was einen dann erwartet, ne?
Genau, und er hat mir also auf den Weg gegeben, das habe ich geschafft, ohne überhaupt die Grundschule zu beenden. Ja. Wer weiß, was du alles erreichen kannst. Und das war natürlich auch ein Riesenansporn. Mhm. Da wirklich war für mich auch logisch zu sagen, ich kann ja nicht genau das Gleiche erreichen wie mein Vater mit den Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe. Das wäre schon peinlich und verantwortungslos.
Ja, aber das würde auch vielleicht nicht jeder so machen, sondern hätte sich vielleicht auch den leichteren Weg auch einfach gesucht. Und du hast ja wirklich dann auch die Verantwortung auch übernommen. Ja. Und auch die Motivation gehabt, das auch zu machen.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
Okay, wie ging es dann weiter?
Ja, Studium. Ja. Ich habe Mechatronik studiert. Das war zu der Zeit was Neuartiges. Ja. Mir hat das gefallen, dass da Maschinenbau drin ist, E-Technik und IT. Mhm. Und wie gesagt, ne, ich war sehr geprägt davon, Zukunft endlich mitzugestalten. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache da was Neuartiges. Ja. Das Studium interessiert mich und das hat auch den Weg geebnet, dass ich eher zum Generalisten wurde als zum Spezialisten. Ich habe dann Qualitätsmanagement für mich entdeckt, habe da auch bestimmte Weiterbildungen gemacht und auch beim Hindenchamp gearbeitet im Bereich Qualitätsmanagement. Und das war so die nächste Grundlage, die Prozesssicht, um die darauffolgende Digitalisierung auch viel besser einzuordnen und zu verstehen. Und es hat mir auch sehr geholfen, dann auch im Bereich Forschung dann Fuß zu fassen. Und in Aachen habe ich studiert und in Aachen ist Forschung einfach
ein großes Thema, ne?
Ein riesengroßes Thema. Da gibt es ganze Stadtteile, die aus Instituten bestehen. Ja. Und das ist völlig normal, da eine Forschung zu arbeiten. Ja. Also ein Riesenunterschied zu Hamm-Westfalen. Ja. Und genau, und da habe ich auch die Gelegenheit dann genutzt, da wirklich in die Forschung zu gehen.
Mhm. Gab es einen Schwerpunkt für dich?
Also der Schwerpunkt, wo ich eingestiegen bin, ist Maschinenanlagenbau gewesen. Ja. Ganz Thema Industrie 4.0, Smart Factory und ähnliches. Ja. Das war so waren die großen Themen, die da eine Rolle gespielt haben. Und ich habe mich auch ziemlich nah an den Maschinenbauer gefühlt, aufgrund meiner Ausbildung und meiner vorherigen Erfahrungen. Und es war super spannend, da jetzt in die Forschung einzusteigen und zu schauen, wo die Herausforderungen für die Branche liegen und auch wo die Potenziale sind.
Können wir gleich mal sprechen, wenn wir so ein bisschen auf Thema Förderung und Forschung auch kommen, weil wir haben ja auch angefangen bei den Maschinenbauern, sehr spezielle Branche.
Ja.
Das ist aber gar nicht jetzt negativ bewertet, aber sehr speziell. Aber wie bist du denn dann auch zu dem Thema gelangt, wo du jetzt auch beruflich ausgerichtet bist? Also war das dann auch schon in dem Bereich, wo du erste Erfahrungen sammeln konntest mit Machine Learning, KI, sind da Berührungspunkte schon gewesen oder noch gar nicht?
Da weniger.
Ja.
Da ging es wirklich um die klassische digitale Transformation. Mhm. Ich hatte noch eine Zwischenstation als Verbandsreferent für Forschung beim IT-Mittelstand, also beim Bundesverband IT-Mittelstand. Es war für mich der logisch nächste Schritt, zu sagen, ich will ja auch die Enabler mal kennenlernen. Vor welchen Herausforderungen stehen die? Ja. Weil das ist gar nicht so selbstverständlich, dass die da von allem profitieren können, wie man sich das vorstellt. Und das war so der nächste Step, will ich die Enabler, die Sicht der ITler zu sehen. Und da bin ich dann auch näher an dem Thema Daten und KI gekommen. Mhm. Und ich habe auch in der Zeit gemerkt, okay, die Prozesssicht ist schön und gut. Aber die Prozesse, die digitalisierten Prozesse, die automatisierten Prozesse haben so viele Daten erzeugt, dass jetzt kommt der nächste Schritt kommt. Mhm. Dass man jetzt überlegen muss, was kann man mit den Daten alles so machen. Und da fand ich das Thema erstens richtig spannend. Mhm. Zweitens hatte ich auch das Bedürfnis, da up-to-date zu sein und habe auch im Bereich Datenmanagement dann grundlegend mich weitergebildet, um einfach das Thema von Grund auf gut zu verstehen.
Okay, also die Mühe macht sich ja weniger. Also entweder gibt es die Tendenzen, sagen, okay, jetzt nehmen wir mal die Neuzeit, wo wir jetzt gerade befinden, wir rennen jetzt alle Richtung KI. Mhm. Das, was du ja beschreibst, ist ja wirklich, man lernt auch das Verständnis, wie baue ich Dateninformationssysteme auf, wie bringe ich Ordnung da rein, weil sonst bringt mir die, also wenn ich die Datengrundlage nicht habe, die auch nicht qualitätsgesichert ist und auch die trainierten Daten, bringt mir das ganze KI-Thema auch nichts.
Genau.
Da müssen wir immer sehr, sehr viel Aufklärung zum Beispiel, ja, das ist auch in den Gesprächen, weil gerade je nachdem, wen man da sitzen hat, ob jetzt eine Geschäftsleitung oder vielleicht jemand aus dem Vertrieb, die hätten das gerne, aber die verstehen nicht, dass da Wege zwischen sind und dass es aufwendig sein kann, je nachdem, wie man das Ganze angeht. Aber das ist ja auch nochmal ein Thema. Wie hast du dich denn, also du hättest ja auch sagen können, nee, das will ich alles nicht machen, sondern du bist ja, hast dich ja auch da festgebissen und gesagt, da muss man durch.
Ja.
Mein Schatz. Stärken erkennen. So geht's.
Ja, das ist das, was mich geprägt hat. Die Zeit bleibt nicht still.
Ja.
Die Zeit bleibt nicht stehen. Mhm. Ich hatte auch in der Automobilbranche eine Erfahrung gehabt. Da war die Weltwirtschaftskrise 2009, wo ich dann meinen Job verloren hatte. Da bin ich auch gestärkt aus dieser Krise herausgekommen. Von daher, das hat sich so bei mir verfestigt, dass man nicht stehen bleiben sollte.
Ja.
Und ja, die Analogie zu Qualitätsmanagement und Digitalisierung war für mich dann der logische Schritt zu sagen, okay, jetzt muss ich was über Datenmanagement lernen, damit ich auch KI besser verstehe. Und ja, das ist etwas, wo man sich konditioniert eigentlich auch gedanklich vom Mindset her, dass man sagt, irgendwann kommt auch was nach KI.
Mhm.
Das ist ich lege mich immer noch nicht fest.
Okay.
Und werde es auch wahrscheinlich nie tun.
Ja, aber das Gute ist ja, dadurch, dass du ja die Erfahrung gesammelt hast, kannst du ja auch in dem Bereich, wo du jetzt tätig bist, natürlich auch die Unternehmen bestmöglich auch beraten. Also das heißt, wenn die mit Anträgen kommen oder mit Projekten, kannst du das ja als Experte viel, viel besser einwerten als jemand, der gar nichts davon weiß oder das vielleicht so ein bisschen sich angelesen hat. Ne?
Also,
Wie ist denn, bevor wir auf das Thema Förderung und Anträge kommen, für dich jetzt so die Situation, die wir jetzt gerade vorfinden? Wo sind die Unternehmen? Wo ist der Mittelstand? Was ist deine Einschätzung? Weil ihr kriegt ja viel zu sehen, viel zu mit. Ihr seid in den Gesprächen mit drin. Mhm. Wo stehen wir?
Also der Mittelstand in Deutschland ist ja echt einzigartig im globalen Vergleich. Ich habe ja sehr früh den Mittelstand lieben gelernt, um ehrlich zu sein. In meiner früheren Zeit war die Außendarstellung des Mittelstands, des deutschen Mittelstands, auch ganz anders. Da wurden Landkarten erstellt, wo überall die Hidden Champs sitzen und Weltmarktführer sind in ihren Nischen und sehr innovativ voranpreschen. Das hat sich leider jetzt in den letzten Jahren in der Außendarstellung ein wenig geändert. Was ich aber auch gerne korrigieren würde, weil es geht mir zu sehr in eine Richtung, dass man den alten weißen Unternehmer sich vorstellt, der gegen jegliche Innovationen ist und gegen jegliche Neuerungen und am liebsten alles so beibehalten würde wie bis dato.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht der Fall.
Ich habe eine These und wie gesagt, das ist eine These. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich habe die Vermutung, dass in den nächsten Jahren doch einiges passieren wird.
Ja.
Warum? Alle Unternehmen, klar, die Nachrichtenlagen, wir wissen das alles, ist gerade nicht gerade positiv. So, wir haben das Thema der Mitarbeiter, Fachkräfte. Ich muss sagen, ich kann es auch nicht mehr hören, aber ich kann mir vorstellen, dass die Mittelstandsunternehmen, die seit Jahren am Markt sind oder seit Jahrzehnten eigentlich, die werden doch sich nicht jetzt einfach zur Seite schieben lassen, sondern irgendwann wird es bei denen doch Klick machen und sagen, jetzt packen wir es an und dann findet die Transformation statt. Und das heißt, ich gucke, wie kann ich automatisieren, wie kann ich vielleicht auf bestimmte Personen verzichten, weil ich halt Tools oder Lösungen einsetze, wo ich wieder in meine Stärke komme. Also ich kann mir selber nicht vorstellen, dass wir also da bleiben, wo wir jetzt gerade sind, wo alle so ein bisschen im Jammertal sind, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass bald irgendwann die Rakete gezündet wird. Also einerseits hoffe ich das, aber ich denke, das wird passieren.
Ja, also ich will immer ein bisschen, natürlich kann man das Thema nicht komplett durchleuchten in so einem Podcast, aber die wichtigste Feststellung und Beobachtung von mir war, dass der Erfolg von früher die Altlast von heute ist. Es gibt viele mittelständische Unternehmen, die sehr gut unterwegs waren, die sehr vieles, viele Herausforderungen bewältigt haben. Der Markt hat sich geändert. Früher konnte man anbieten, was technisch möglich ist. Dann kam die Globalisierung und der Wettbewerbsdruck wurde größer und der Kunde konnte sich dann die Produkte selber aussuchen. Dann musste man sich darauf einstellen. Der Individualisierungsgrad wurde höher und. Und in den Bereichen waren wir so gut, dass wir 6-mal hintereinander Weltmarktführer waren, Exportweltmeister waren, also öfter als Fußballweltmeister.
Also was zu bedeuten. Fußball ist auch noch so ein Thema, ne?
Aber das ist ein ganz anderes. Ja. Und das kommt, also bin ich fest von überzeugt, von dem starken Mittelstand. Das war für mich der größte Treiber von diesem Erfolg. Aber jetzt haben sich die Innovationszyklen immer verkürzt, werden immer schneller. Und wir hatten schon Probleme mit der Digitalisierung, dass wir da zu spät das Potenzial gesehen haben und zu wenig, zu vorsichtig waren, was sich wohl etablieren wird. Dass jetzt zusätzlich jetzt zu den Themen der klassischen Digitalisierung jetzt auch noch KI und Data Science dazu kommt, macht das Thema natürlich nicht einfacher.
Ja, definitiv, ja.
Ne, und die mittelständischen Unternehmen haben mehrere Probleme. Der erfolgreiche Mittelständler, der ist so sehr mit seinem Alltagsgeschäft beschäftigt, dass er Schwierigkeiten hat, da Ressourcen für bereitzustellen, um solche strategischen, wichtigen Projekte anzustoßen. Der andere, dem geht's nicht mehr so gut. Dem fehlt dann auch das Kapital.
Ja, eine Anekdote dazu. Wir hatten letztens ein Gespräch mit einem, eigentlich, also doch, finde ich auch ein Hidden Champion, Thema Datenstrategie. Das hat man dem Werkstudenten an die Hand gegeben.
Ja.
So, der sollte erstmal evaluieren, was gibt es da, wie könnte man das Ganze rangehen. Daran sieht man ja, dass dieser Stellenwert noch nicht von allen verstanden ist. Also, ich denke, das ist nicht so, dass man das nicht machen möchte, sondern, wie du schon sagst, aus Zeitgründen, dass man das dann erstmal abgibt. Aber eigentlich muss man sich tatsächlich jetzt wirklich Gedanken machen, zu überlegen, wie kriegen wir denn datengetriebene Geschäftsmodelle etabliert oder wie können wir mit Daten tatsächlich vielleicht auch Geld verdienen. Also ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir haben uns ja bei am Anfang bei Maschinenbauern vorgestellt und unsere Idee war klassisch in der Corona-Zeit, weil wir hier Kontakt hatten damals zu dem oder zum Hause Wichelhaus hier aus Solingen, die kamen in die Produktion nicht rein, so der Klassiker, ne? Also und die Maschine ist ausgefallen, da wollten wir halt an anders dran gehen als eine klassische Fernwartung. Ich schalte mich jetzt mit dem Rechner drauf und guck mal, was da ungefähr los ist. Idee war einfach mit Hilfe der Zustandsüberwachung erstmal zu schauen, was ist denn da passiert. Das heißt, ich sammle Daten, ich werte aus und kann vielleicht proaktiv schon mal reagieren und denken, ohne KI, einfach nur mit Hilfe der Datenanalyse. So, und haben gedacht, das wäre doch was für die Maschinenbau. Und die Idee war zu sagen, wir bauen einen Aftersale auf. Aber wie du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang, also jetzt vor 2-3 Minuten, die sind eher im Tagesgeschäft gefangen. Nee, sie konzentrieren sich darauf, das Altbewährte, wir verkaufen noch die Anlage, aber mal zu überlegen, ob man mal vielleicht so ein Geschäftsmodell mal entwickeln könnte, dass ich nach Stückzahl ein Abo-Modell draufsetze. Ja, das wird nicht, das ist ja ähnlich wie Software as a Service, das wird am Anfang nicht gewinnbringend sein, aber es kann ja irgendwann der Break-Even, also sich damit mal auseinanderzusetzen. Und das fand ich halt damals schade, dass diese Diskussion gar nicht erst geführt wurde, sondern entweder waren die Auftragsbücher voll, wir hatten Corona, also es gab immer was, warum man es nicht machen sollte. Mhm. Und das ist genau das, was du eben beschrieben hast. Und da müssen wir uns, glaube ich, wirklich Gedanken machen. Und eigentlich gibt es ja viele Informationen. Also
ja.
Es ist eigentlich, finde ich, schon zu viel. Also klar, unserem Podcast, Blogs, keine Ahnung. Es gibt Fokusgruppen. Warum setzen die Leute nicht um? Mhm.
Ja, ich glaube, dass wir, also zumindest habe ich mir das vorgenommen, da wirklich auf den Mittelstand zuzugehen und wirklich damit zu überlegen, was ist sinnvoll, ihnen mit auf den Weg zu geben, was wirklich auch Praxisbezug hat und die Realität mit einbezieht. Wir im Bereich Innovation neigen ja dazu zu sagen, es gibt da disruptive Ansätze. Ja. Du kannst dein ganzes Geschäftsmodell in Frage stellen und dich neu erfinden, bevor es andere tun. Ist natürlich super toll. Es gibt auch super tolle Beispiele dafür. Aber wenn du da mit zum Mittelständler gehst, wird er mit den Augen rollen und sagen, wie ich soll mein ganzes Geschäftsmodell in Frage stellen. Und ich glaube, das hat auch was mit der Start-up-Szene zu tun, um ehrlich zu sein. Der Mittelständler, ich will jetzt erstmal für den Podcast das einfach pauschalisieren.
Ja.
Da gibt es da riesen Unterschiede. Aber die sind da anders gestrickt als ein Start-up. Gerade in Deutschland geht es da um nachhaltiges Wirtschaften. Es geht um Verantwortung gegenüber dem Business. Mittelständler haben den Wunsch, auch was zu überlassen. Der nachfolgenden Generation. Genau. Und da ist natürlich gar nicht so einfach, ein großes Risiko einzugehen bei disruptiven Ansätzen. Da gibt es ja natürlich sehr viel Potenzial, aber auch sehr viel Gefahr. Da tun sich Startups natürlich viel einfacher.
Ja, die sind halt das Schnellboot. Aber
genau.
Nachvollziehbar, die sollen ja, also ich bin der Meinung, man soll ja nicht das bestehende Geschäftsmodell, wo man wirklich auch die Umsätze erzielt, auch einfach abschneiden, sondern mal zu schauen, sich Zeit zu nehmen, Ressourcen zu blocken, vielleicht Mitarbeiter zu finden im Unternehmen, die da Lust haben, genau da mal zu schauen und über den Tellerrand und dann mal zu gucken und entwickelt sich dann in diesem Sinne zusammen, also und kann das Geschäftsmodell vielleicht erweitern.
Ja.
Das sind ja vielleicht auch die Möglichkeiten, die man da anbieten kann.
Ja, klar, aber die disruptiven Ansätze sind natürlich auch, haben auch ihren ihre Daseinsberechtigung für Branchen, die wirklich absehbarer Zeit wirklich neu erfinden werden. Da bringt das Alltagsgeschäft auch nichts. Gibt es ja tausend liebevolle Beispiele wie Kodak oder Palm.
Ja.
Ne, da brauchen wir jetzt nicht zu reden. Da ist es natürlich sehr empfehlenswert, da wirklich mal grundlegend drauf einzugehen. Aber wir müssen auch für die anderen Mittelständler einiges kommunizieren, wie man wirklich diesen Prozess starten kann, ohne in Hektik zu verfallen. Weil dieser Hype in Bezug auf generativen KIs hat ja dazu geführt, dass das Thema KI sehr einseitig betrachtet wird.
Ich finde es zum Teil auch nachteilig, wenn jetzt Hersteller, zum Beispiel auch Softwarehersteller jetzt anfangen, auf ihren Produkten einfach den KI-Aufkleber drauf zu machen.
Das ist ein anderes Thema,
ja. Ja, nur weil es jetzt gerade dem Zeitgeist entspricht, ich kann es nicht nachvollziehen. Also wenn die Software das wirklich so ausgerichtet oder so entwickelt wurde, völlig d'accord. Aber nur um jetzt quasi dem Hype das zu erfüllen, ist, glaube ich, nicht zielführend.
Ja.
Und was ich feststelle, vielleicht kannst du das bestätigen, die Menschen, mit denen wir sprechen, die sind verwirrt. Wir haben ganz viele Technologien und Technologien erstmal einzuwerten, zu sagen, ist das was uns helfen kann oder was mache ich damit? Also diese ganzen Buzzwords verwirren eher und sorgen eher dafür, dass man die Leute erschreckt. Und da erstmal Aufklärung zu machen, sagen, hey, du bist in deiner Situation, was hast du denn jetzt gerade für Themen, die dich beschäftigen, wo hast du denn wirklich ernsthafte Schmerzen? Und dann guckt man mal, was kann denn Technologie oder wie kann Technologie denn helfen? Also ich stelle fest, in den meisten Fällen ist ja schon viel getan, manuelle Prozesse zu eliminieren und Automatisierung herbeizuführen. Hat nichts mit KI zu tun. Kann man vielleicht KI unterstützend, aber da mal wirklich hinzuhören, was der Kunde auch möchte, was ihn gerade bewegt. Und wir haben ja auch Kontakte zu einigen Startups, die achten da nicht drauf. Die sind dann technologieverliebt, was auch okay ist, weil das bringt ja auch Innovation. Aber wenn die Software keiner kauft, ist sie auch nichts wert. Das will keiner hören, aber ist leider so. Und dann geht auch so ein, deswegen haben ja auch einige Startups gerade Probleme und schreien nach der Politik und sagt, ihr müsst uns jetzt hier unterstützen. Nee, ihr müsst Marketing und Verkaufen lernen und lernt eure Zielgruppe richtig kennen. Dann dürftet ihr keine Probleme haben. Außer es ist natürlich eine ganz große Sache, natürlich, wo man jetzt viel Investmentkapital braucht.
Ja. Also, was ich aber meinte, ist auch so, das Thema generative KI in dem Sinne, dass es jetzt vor allem um Lösungen geht, die relativ schnell einsetzbar sind. Aber andererseits ist unsere Wirtschaft sehr geprägt vom Mittelstand, das produziert, in der chemischen Industrie unterwegs ist. Und da bringt es jetzt nicht den größten Mehrwert, wenn man ein bisschen im Marketing Texte generiert und Bilder generiert und PowerPoint-Präsentationen automatisiert erstellt.
Oh, da gibt es ja tatsächlich neue Geschäftsfelder. Also da haben sie. Aber du hast ja wirklich recht, weil das sind ja Sachen, die helfen dem Marketing beispielsweise. Ja. Oder man wird da schneller oder kann sich da viel besser in die Zielgruppe auch reinarbeiten. Aber was ich feststelle, es muss ja von innen heraus beim Unternehmen stattfinden. Das heißt, wir stellen fest, die ganzen Datentöpfe sind verteilt. Ja. So, die müssen wir erstmal zusammenbringen. Und aber nicht alles auf einmal. Wir saugen nicht einfach mit dem Sauger alle Daten an. Das gibt es auch Spezialisten, die das für richtig halten. Aber dann wirklich zu gucken, wenn wir sie haben, mal den Experten aus der Produktion drauf gucken zu lassen, der dann sagt, okay, was können wir denn jetzt damit machen? Weil ich kann es ja gar nicht, weil ich kenne die Produktion nicht seit 20 Jahren. Er hat doch ein Gefühl, also der spürt ja schon fast die Maschinen.
Ja.
Und das sind, glaube ich, die Dinge, die du auch meinst, ne?
Genau. Also, man kann wahrscheinlich vorschlagen, zweigleisig zu fahren, zu sagen, es gibt coole Tools, die schon fertig sind, die man relativ schnell einsetzen kann, wofür man nicht wirklich gute Daten braucht, sondern auf fertige Lösungen zurückgreifen kann, um einiges für die Mitarbeiter zu erleichtern. Ja. Aber andererseits darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass man Kernprozesse hat, dass man mit Daten sehr viel mehr Potenzial hat, um neue Geschäftsfelder zu entwickeln, aber auch das Kerngeschäft komplett umzustrukturieren und zu verbessern. Und das sind aber natürlich Projekte, die dann längerfristiger angesetzt werden müssen, aber da muss man einfach zweigleisig fahren und das eine nicht aus dem Auge verlieren, weil es einen riesen Hype gibt bezüglich ChatGPT und Co.
Ja.
Und dann glücklich ist, wenn man da das eine oder andere platziert hat in seinen Prozessen.
Ja, und ich finde, jetzt ist die Überleitung auch ganz gut. Jetzt kommt das Thema Forschung.
Ja.
Ich würde mal berichten, wie wir das jetzt haben oder welchen Weg wir jetzt gehen. Und dann kannst du ja gerne mal berichten, wie das generell gehandhabt wird und mal so ein bisschen auch so die Antragsstellung mal berichten. Also Hintergrund, es gibt hier im Rheinkreis Neuss das Rheinische Revier. Man hat ja da die Möglichkeit, Forschungsprojekte einzureichen. Wir haben eins zusammen eingereicht, zusammen mit der Aixtron, dem Maschinenhersteller für die Halbleiter und zusammen mit der Fraunhofer. Und das Ziel, also ich werde es jetzt kurz halten, das Ziel ist, wir werden die Maschinendaten analysieren, wir werden eine Zustandsüberwachung machen, die OE-Faktoren uns auswerten, aber im Kontext der Energieeffizienz mit der Königsdisziplin tatsächlich vorausschauende Wartung und wollen in Echtzeit dann in die Produktion eingreifen. So, das Ding ist jetzt für 3 Jahre angelegt. Wir sind, jetzt erzähle ich mal den Prozess, wie wir da hingekommen sind. Man hat uns damals gefragt, ob wir nicht Lust hätten mitzuwirken, weil wir aus Neuss sind und das passte ganz gut, weil wir ja thematisch in dem Bereich der Daten hier unterwegs sind. Aber was ich jetzt sagen muss, der Prozess war relativ lang. Also es hat jetzt 2,5 Jahre gedauert vom Antrag, also oder wo man gesagt hat, wir werden das Projekt jetzt zusammen einreichen. Also Antragstellung bis zum Einreichen. Ich weiß, es ist auch viel passiert in der Zeit. Wir hatten die Energiekrise, dann ist der Krieg dazwischen gekommen und die Politik hatte genügend Aufgaben zu tun. Jetzt haben wir das Thema Haushaltsdefizit, ist auch noch dabei. Ja. Aber wenn Unternehmen, also wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen und wir wollen schneller, dann hätte ich mir persönlich ein bisschen gewünscht, warum kann man den Prozess nicht beschleunigen? Also ja. was sind die Schritte, die das Ganze so ein bisschen in die Länge ziehen? Das hat bestimmt alles seine Gründe, aber ich glaube, das wäre für die Zuschauer auch mal oder Hörer auch interessant, mal zu verstehen, wie läuft denn so ein Antrag ab? Ihr müsst das hier ganz auch prüfen, bewerten. Es geht ja auch um viel Geld, da kommen ja Förderungsgelder rein. Also wenn da so ein bisschen mal berichten kann, wie der Ablauf ist und auch mal eine Empfehlung geben, wie können denn Unternehmen starten, also wenn sie eine Idee haben, wie würde man da vorgehen? Ich weiß, jetzt habe ich ganz viele Fragen auf einmal gestellt, das war nicht gut. Jetzt müssen wir gleich mal einen Cut machen.
Ja, ich versuche das mal einzeln zu beantworten. Natürlich war dein Beispiel ungewöhnlich lang, muss ich sagen. Das dauert eigentlich etwas kürzer.
Ja.
Aber natürlich sind wir da auch an bestimmte Vorgaben gebunden, die das Ganze in die Länge ziehen. Wir haben jetzt aktuell auch eine Förderinitiative wurde veröffentlicht. Um einfach ein Beispiel zu nennen, generative KI ist ganz neu rausgekommen. Bis Anfang April hat man die Möglichkeit, eine Skizze einzureichen. Und das ist ein zweistufiges Verfahren. Das heißt, man hat die Möglichkeit, erstmal die Skizze einzureichen.
Die Skizze ist dann für euch das Projekt, oder? Oder das Projektvorhaben, oder?
Das Projektvorhaben in der Beschreibung, mit Arbeitspaketen, Meilensteinen und ähnliches. In der Budgetplanung und. Auch die Zusammensetzung von den Partnern und dem Team.
Und dann genau Konstellation der eingesetzten Projektmitarbeiter. Das ist ja für euch auch relevant.
Projektunternehmen erstmal.
Ja.
Weil ich bin im Bereich Verbundprojekte unterwegs, das heißt immer mit Konsortien.
Ja.
Und da hat man jetzt Zeit bis April, um da eine Skizze einzureichen, gemeinsam, dass wir uns dann natürlich im Einzelnen anschauen müssen und bewerten müssen. Und es geht darum, da wirklich auch das Bundesinteresse zu beobachten, welche Projekte gehen in diese Richtung, welche Projekte bringen Mehrwert für dieses Projektziel, für die Initiative.
Ist das schwer? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Flut an Anträgen ist, aber ihr werdet ja nicht jedes Projekt durchlassen. Also das zu entscheiden und sagen, okay, das nehmen wir jetzt mit rein, das wiederum nicht, ist, geht der damit um?
Ja, es gibt da ganz klare Kriterien. Also,
Entscheidungskriterien.
Entscheidungskriterien, wonach wir die Skizzen bewerten. Da geht es einmal um die Idee, zu schauen, wie ist der Innovationsgehalt, wie neuartig ist das, weil wir Forschungsprojekte fördern, das ist immer auch heute mein Appell, so die Erwartungen auch richtig einzustellen von Unternehmen, weil die das immer schwer einschätzen können, wenn sie jetzt damit nichts zu tun hatten. Es gibt einmal die klassische Förderung von Projekten, die zum Beispiel darum gehen, die digitale Transformation voranzubringen. Da gibt es zum Beispiel das Förderprojekt Digital Jetzt, wo man wirklich sagen kann, ich möchte mein Unternehmen modernisieren, ich möchte neue Technologien einsetzen, und könnt ihr das fördern. Ja, und da geht es wirklich darum, zu sagen, ich will was wirklich, was dem Stand der Technik heute entspricht, umsetzen. Wenn es um Forschung geht, da achten wir darauf, dass es wirklich neuartig ist. Es muss ein gewisses Forschungscharakter haben. Es muss ein gewisses Risiko behaftet sein. Ja, so halt auch, wie es in der Forschung in großen Unternehmen ist, was Neues auszuprobieren, neue Ansätze auszuprobieren. Und da muss die Erwartung sein, okay, ich mache meine ersten Steps in dem Bereich als Unternehmen. Ich habe die Möglichkeit, da Erfahrung zu sammeln. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass es wirtschaftlich durch die Decke geht.
Das mussten wir auch bei dem Antrag feststellen, genau so musste es auch beschrieben werden, beziehungsweise wir mussten auch Themen finden, wo wir ja noch gar nicht wissen, was kommt dabei raus. für uns wirklich immer, also das war für mich schwierig oder wir als Team, weil wir sind ja sehr projektbezogen und wenn wir bei Kunden ein Projekt machen, wollen wir immer einen Erfolg haben und da jetzt zu sagen, okay, das hat Forschungscharakter, wir dürfen scheitern, wir dürfen forschen, das war für uns erstmal so ein bisschen, dann haben die uns auch alle ein bisschen eingebremst, sagt, hey, ihr seid jetzt hier nicht beim Kunden unterwegs, müsst jetzt hier, sondern wir machen genau das, was du gerade beschrieben hast.
Ja, und das ist problematisch, wenn ein Unternehmer so viele Erwartungen hat in der Richtung und dann ist es eher ein Bremsen von dem erfahrenen Partner und dann ist natürlich das Mindset und die Motivation schlecht. Deswegen ist Aufklärung am Anfang sehr wichtig, zu sagen, okay, was ist Forschung? Was sind Forschungsprojekte?
Ja, das, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das hätte uns definitiv am Anfang geholfen, eine andere Erwartungshaltung zu bekommen. Genau. Und das ist, glaube ich, für die für alle, die jetzt hier zugucken und auch zuhören, ganz, ganz wichtiger Punkt, sich damit auseinanderzusetzen, weil dann es ist keine Enttäuschung nachher bei uns gewesen, aber wir wussten es einfach nicht.
Ja.
Und wie gesagt, wir sind immer offen, deswegen ist es für uns gar kein Problem, weil ich kann mir dann vorstellen, dass bei einigen vielleicht doch die Enttäuschung so groß ist und dass sie sagen, wir machen da jetzt nicht mit bei dem Spielchen.
Genau.
Ja, und deswegen ist das wichtig, damit vor sich auseinanderzusetzen.
Deswegen wollte ich mal so drei Punkte sagen, wie man sich darauf einstellen kann.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Das erste ist, man möchte erstmal einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, hineinschnuppern, erfahren, wie so Forschungsprojekte laufen. Da hat man die Möglichkeit, als assoziierter Partner einzusteigen. Das heißt, man geht keine Verpflichtungen ein, aber kriegt auch keine Förderung. Aber es gibt immer Projekte, Forschungsprojekte, die interessiert sind an Anwendungspartnern, um gewisse Use Cases durchzuspielen. Da geht es nicht um das große Ganze mitzuspielen, sondern zu sagen, okay, ich stelle meine Werkbank zur Verfügung, meinen Fräser, können wir mal einen Use Case durchspielen, was durchtesten. Ja. Und bestimmte Ergebnisse evaluieren. Und da ist es natürlich für uns wichtig, dann zu schauen, spielt er einen wichtigen Part in dem Projekt, weil das ist natürlich ohne Verpflichtung und ohne Förderung heißt nicht, dass jeder willkommen ist, sondern dann ist es auch wichtig, dass es nice to have ist und nicht wirklich tragende Arbeitspakete damit umgesetzt werden. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, wirklich mal hineinzuschnuppern und auch sein Netzwerk zu erweitern bezüglich der Unternehmen, die daran teilnehmen, aber auch Institute und Universitäten, die an dem Thema dran sind. Das ist der einfachste Weg oder der Risiko mit wenig Risiko behaftete Weg. Dann gibt es die Möglichkeit, als Unternehmer zu sagen, ich möchte einen Part übernehmen im Forschungsprojekt, wie du das auch mit deiner Firma gemacht hast, um auf dieses Thema wirklich tiefer hineinzukommen, auch die Expertise von den anderen zu nutzen, weil das muss immer im Vergleich zu eigenen Forschungsaktivitäten stehen eigentlich. Ja. Ne? Nicht zum Alltagsgeschäft, sondern wie effizient wäre es, wenn ich selber neue Ansätze forschen würde, testen würde, ausprobieren würde. Kann ich da auf Kooperationspartner zugreifen? Wie kann ich mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten? Wie kann ich so viel Personal zur Verfügung stellen, um Sachen zu testen? Im Vergleich zu Teilnahme an Projekten ist es natürlich dann viel, viel größerer Aufwand.
Ja.
Ne? Und wenn man diesen Vergleich dann macht, dann sieht das ganz anders aus. Ja, da greift man auf große Forschungsinstitute zu, die bestimmte Themen bespielen und zurückspielen auch auf das Unternehmen, die Use Cases bei dir durchtesten und existieren und du total viel Erfahrung sammeln kannst in dem Bereich, wozu du sonst alleine nicht die Möglichkeit gehabt hättest.
Das ist das halt, es werden da Ressourcen bereitgestellt, nur nicht mal nicht nur Mitarbeiter, sondern einfach auch Know-how, was wir sonst niemals bekommen würden. Das heißt, diese Dreierkombination, die wir haben, da befruchtet man sich ja gegenseitig. Und das ist, glaube ich, was ich mir eben mitgeben kann, da mal zu schauen, ob es da nicht Partner gibt, wo man was gemeinsam entwickeln kann.
Genau.
Ziel soll ja nicht sein, also wäre natürlich irgendwann schön, dass dann was Neues entsteht, ein neues Produkt, aber Ziel ist ja wirklich die Forschung. ja, aus dem Ganzen und Erfahrungen zusammen, die dann vielleicht später in andere Produkte wieder reinfließen. Und das hat uns sehr interessiert, weil die Möglichkeit hätten wir definitiv nicht bekommen.
Genau. Ja. Und da den etwas höheren bürokratischen Aufwand nimmt man dann, wenn man das so angeht, natürlich dann auch in Kauf. Weil wir müssen natürlich den Erfolg kontrollieren und messen und schauen und die Möglichkeiten haben, da einzugreifen. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, die auch genutzt wird. Das Thema ist so dringend. Man muss sich zum Beispiel umorientieren. Ja. Vom B2C auf B2B oder eine andere Branche für sich entdecken. Und das Thema ist strategisch sehr wichtig für ein Unternehmen. Dann macht es auch durchaus Sinn, das Thema an sich selbst als Konsortialführer zu pushen.
Okay.
Ja, das gibt es auch. Wir haben jetzt aktuell ein Projekt im Bereich LiFi, Linknet, wo auch ein Mittelständler als Konsortialführer agiert, weil er einfach das Forschungsprojekt dafür nutzt, zusätzlich zum B2C-Bereich auch im B2B-Bereich sich zu orientieren und da die ersten vorwärtsbewerblichen Konzepte zu erarbeiten. Und der arbeitet jetzt, hat die Möglichkeit, mit VW zusammenzuarbeiten, mit großen Forschungsinstituten. Es ist ein großes Konsortium und das ist einfach eine Möglichkeit, das Thema relativ schnell zu pushen. Mhm. Im Vergleich dazu, wenn man es selber machen würde.
Ja, und natürlich auch kapitalintensiv. Ja. Ne? Also das heißt, ich habe ja, also auch wir bekommen ja Möglichkeiten, die wir so nicht bekommen würden. Das Schöne ist, wir schaffen dadurch auch wieder Arbeitsplätze.
Ja.
Wir werden für dieses Projekt, wenn es jetzt final kommt, und ich hoffe, dass es im April dann bestätigt wird, brauchen definitiv 3 neue Mitarbeiter für den KI-Bereich. Und das freut uns natürlich, dass wir da in dem Bereich, erstmal müssen wir die finden, aber das ist was anderes. Aber
anderes Thema.
Aber es freut uns natürlich, dass wir uns da ausbreiten dürfen. Ne? Und das ist, finde ich, nochmal, deswegen fand ich das auch so wichtig, mit dir heute auch nochmal drüber zu sprechen, mal aufzuzeigen, welche Möglichkeiten besteht. Und dass man, ich weiß, war ja bei uns auch so, im Tagesgeschäft hat man das gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Es ist auch zeitintensiv gewesen, also man muss schon ehrlich sein, also man kann da jetzt nicht mal eine DIN A4-Seite schreiben und das da mal reingeben, sondern da gucken die schon sehr genau drauf, die Verantwortlichen, und geben auch konstruktives Feedback. Aber ich hoffe mir wirklich, dass wir Mehrwerte rausziehen, wo wir auch einen gesellschaftlichen Beitrag auch leisten.
Ja.
Und das ist ja auch die Intention, die ihr auch da habt. Jetzt würde mich natürlich nochmal persönlich interessieren, jetzt bin ich drin. Also der Antrag wurde genehmigt, das Projekt wurde genehmigt. Muss ich mir Sorgen machen bezüglich des Verwaltungsaufwands, bezüglich Abrechnung? Also ich weiß es noch nicht, aber kannst du mir da ein bisschen die Angst nehmen oder ist das im Rahmen? Also klar, das muss alles ordentlich laufen, die Abrechnung. Aber ist es sehr verwaltungsintensiv oder seid ihr da ziemlich smart unterwegs? Okay, ich meine jetzt nicht, dass ich einfach einen Beleg scanne und sage, bitteschön, sondern es werden ja bestimmte Prozesse sein, aber ist das im Rahmen oder ist das schon ein hoher Aufwandsfaktor, den Unternehmen da einplanen müssen?
Ich glaube, wenn man das erste Mal macht, kommt einem das viel vor.
Mhm.
Aber wenn man gewisse Erfahrung hat und damit richtig umgeht, Prozesse etabliert, dann ist es gar nicht so schwer. Ja. Es sind ja Zwischenberichte fällig.
Mhm.
Die aber aufeinander aufbauen.
Okay.
Ne, und wenn man da ein gewisses Feeling hat, das kommt auch natürlich auf den Berater von unserer Seite auch, an, wie intensiv er die Partner darauf vorbereitet, wo Doppelungen vermieden werden können, welche Vorlagen es gibt. Und wenn man da ein Gefühl für bekommt und nicht immer wieder sich am Ende des Jahres hinsetzt und dann von vorne den Zwischenbericht macht und einen Abschlussbericht und whatever, dann wird das auch immer einfacher.
Okay.
Wird das handelbarer.
Ja, also ich habe von meiner Erfahrung bisher, also es waren da die Zuständigen für uns immer offenes Ohr.
Ja.
Und ich habe oft gefragt, weil für uns war das einfach neu. Also für die anderen Partner, die haben das so oft schon gemacht, die haben uns ja auch geholfen. Aber das kann man auch nochmal mitgeben. Da sitzen sehr kompetente und nette Menschen, die wollen ja auch, dass das Projekt stattfindet. Ja. Und das muss man sich im Hinterkopf behalten. Das ist keiner, der versucht, einen zu blockieren. Und das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo man sagt, schaut doch wirklich mal nach, was gibt es da Interessantes und sucht den Kontakt.
Genau. Ja. Der größte Grund, wieso wir das so gut dokumentieren müssen, ist, dass es einen Unterschied zwischen Forschungsförderung gibt und Subvention. Mhm. Ja, und das müssen wir nachweisen.
Ja.
Ja, wenn jetzt wir Projekte haben, die den Stand der Technik entsprechen und keine Ahnung, ne?
Ja.
ChatGPT-Beratung anbieten, ne, dann ist es eine Subvention irgendwann.
Ja.
Und das müssen wir jederzeit nachweisen können. Wie forschungslastig sind die einzelnen Arbeitspakete und insgesamt das Projekt? Und wenn es Veränderungen gibt, müssen wir auch nachweisen können. Ne? Also bleibt es forschungslastig oder nicht?
Ja.
Und das sind so die Vorgaben, die das notwendig machen. Das ist jetzt hat schon seinen Grund, wieso das so dokumentiert wird. Andererseits sind wir natürlich daran interessiert. Das ist auch sehr wichtig. Das darf man auch nicht vergessen. Auch wenn es forschungslastig ist, ist es praxisbezogene Forschung.
Ja.
Das heißt, wir versuchen schon, das an die Praxis, uns an der Praxis zu orientieren, sodass nach dem Forschungsprojekt auch die Möglichkeit besteht, die Ergebnisse relativ schnell dann zu verwerten und wirtschaftlich einzusetzen. Ja. Das ist so der Spagat dazwischen. Mhm. Und deswegen sind wir immer interessiert an Unternehmen. Ich wünsche mir, dass Mittelständler das Thema Forschung für sich entdecken als Möglichkeit, bestimmte Themen relativ smart voranzutreiben.
Ja. Also das kann man ja so ein bisschen auch als Appell mitgeben und wir kommen ja so langsam auch zum Ende. Ich würde deine Kontaktdaten, also jetzt nicht deine privaten, sondern bist auf LinkedIn ja auch sehr aktiv und bringst ja auch gewisse Themen auch in dem Kontext mit. Also kann euch das nur empfehlen. Und wie gesagt, also Abschluss ist wirklich, traut euch, macht, nehmt euch die Zeit, weil die Möglichkeiten sind da. Was Besseres kann ja nicht passieren, wenn Institutionen wie ihr bereitsteht, auch nochmal die Grundlage eigentlich schaffen können für Forschungsprojekte. Und von daher, glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Wir sind da auch durchgegangen und hoffen, dass wir da unseren Ergebnisse dann erzielen. Und wichtig ist, glaube ich, dass man da wirklich über den Tellerrand auch einmal schaut. Und das ist, glaube ich, auch der Treiber, wo wir auch gerade ganz am Anfang durch schon, wo steht der Mittelstand bezüglich Digitalisierung? Es ist wieder ein Punkt mehr, wo wir was beitragen können. Und da, das ist eigentlich auch so die Idee gewesen von der heutigen Folge. Abschließend, letzten Worte gehören dir. Kannst gern was mitgeben. Kannst du da vielleicht noch eine Empfehlung geben, wo sich Interessierte nochmal austauschen können?
Jetzt abspeichern. Das Fazit.
Ja, also ich möchte auch mal ein bisschen konkreter werden.
Ja.
Und nicht so auf dieser Flughöhe bleiben. Was wirklich Unternehmen als ersten Steps machen können, um diesem Thema einfach näher zu kommen. Unternehmen, die noch keine Erfahrung damit haben, mit Forschungsprojekten, wäre mein erster Appell wirklich zu sagen, okay, wir können ein paar Links zur Verfügung stellen.
Machen wir.
Wo man einfach mal schauen kann, in welchen Bereichen wird überhaupt geforscht. Mhm. Welche Themen werden bearbeitet? Gibt es etwas, was mich vielleicht brennend interessiert? Laufende Projekte, auch mal die Ergebnisse sich anzuschauen. Ne? Mhm. Welche Forschungsergebnisse sind daraus entstanden?
Ja.
Wovon kann ich profitieren? Und da würde ich aber auch wirklich klassisch sagen, kann man wirklich mal einen Studenten hinsetzen und sagen, schau mal drüber, welche Forschungsprojekte laufen, welche Förderinitiativen werden neu gestartet. Mhm. Dafür braucht man einfach nur einen kleinen Überblick über gute Links zum Wirtschaftsministerium, zu uns auch, wo eine gewisse Übersicht ist. Das wäre so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, LinkedIn gibt einem total super Möglichkeiten, dann auch auf die Institute zuzugehen.
Ja.
Die sind immer froh, wenn Unternehmen interessiert sind, als assoziierende Partner, als Anwendungspartner zur Verfügung zu stehen, weil die Forschung einfach oder die praxisbezogene Forschung einfach davon abhängig ist, nicht an der Praxis vorbei zu forschen, sondern wirklich Unternehmen mit einzubeziehen. Und die sind eigentlich immer sehr offen und bei LinkedIn findet man immer die Mitarbeiter, die man dann auch ansprechen kann.
Ja, ist ein guter Tipp.
Ne, einfach aus der Gegend, jede Stadt, größere Stadt hat ein Institutslandschaft oder größere Institute, die da ansässig sind und da einfach den Kontakt zu suchen, am besten über LinkedIn Und ja, und dann will ich dann auch proaktiv auch auf uns zukommen. Wir haben eine Seite, wo man Partner finden kann für Kooperationsprojekte, für Verbundforschungsprojekte, wo man recherchieren kann. Und das sind so die ersten Schritte, um einfach dem Thema näher zu kommen.
Nee, danke schön. Das packen wir wirklich alles rein. Ja. Also mehr können wir dann aber auch für euch nicht tun. Ne? Also ihr müsst dann letztendlich in die Handlung kommen. Herzlichen Dank, dass du hier warst. War mega. Wie gesagt, wir haben uns selber damit beschäftigt und ich fand das auch nochmal interessant, dass man das jetzt mal wirklich nochmal von Anfang an mal berichtet, wie können Unternehmen wirklich in die Forschung reinkommen, welche Möglichkeiten bestehen da, und ich glaube, jeder, der sich da jetzt ein wenig mit auseinandersetzt, interessiert, ist das, glaube ich, eine gute Anlaufstelle und kann ja von da aus abspringen in die entsprechenden Informationen, die wir noch bereitstellen.
Danke für die Möglichkeit, danke für die Einladung.
Alles klar, Dankeschön. Bis bald, macht's gut.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.